Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. An den Mikros heute für euch, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, jetzt sind wir schon wieder da. Eigentlich hatten wir in der ersten Sendung vor 2 Wochen großspurig angekündigt, dass wir dann erst in 2 Monaten, am 10.12., zurück sind.
Ja, wir können nicht voneinander lassen, Sebastian, oder?
Ja, erstens das natürlich. Und zweitens haben wir uns selbst nach der Fertigstellung der ersten Sendung schon gedacht und verschiedene Kommentare bekommen, dass die erste Sendung einfach viel zu lang war. Da sind wir uns ausnahmsweise einig, oder?
Ja, das stimmt. Obwohl es Spaß gemacht hat, aber ja. Zum Hören doch sehr, sehr lang.
Ja.
Länger als wir es geplant hatten.
Ja, in jedem Falle. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ab sofort mit verschiedenen kurzen Rubriken alle 2 Wochen schon an den Start gehen wollen. Heute beispielsweise mit 2 neuen Entdeckungen der Woche. Nicht zuletzt auch, um damit Zeit in den Hauptsendungen zu sparen. Es bleibt also dabei, es gibt eine längere Sendung alle 2 Monate, das nächste Mal am 10. Dezember. Und dazwischen alle 2 Wochen kürzere Ausgaben.
Genau, und du hast es ja schon gesagt, heute machen wir eine Sonderfolge mit den Entdeckungen der Woche. Da wollen wir ja, wie wir das auch schon in der letzten Folge kurz eingeführt hatten, uns gegenseitig so ein Fundstück vorstellen, auf das wir in unserer Arbeit gestoßen sind oder das wir gefunden haben, also ein Paper oder ein Buch oder sonst irgendwas, was unser Interesse geweckt hat. Ein lustiges Thema, ein ernstes Thema, ein relevantes Thema oder ein Thema, das aus irgendeinem Grund uns eben aufgefallen ist, und das stellen wir dem anderen vor, der weiß nicht, was ihn erwartet, und dann reden wir da kurz drüber. Und dann würde ich sagen, dann wollen wir ja mal sehen, ob uns da nicht auch ein Dissens in die Hände fällt. Könnte man irgendwie Dissenssuche nennen oder sowas, weil wir ja noch nicht wissen, ob ein Dissens besteht. Vermutlich schon, aber wer weiß. Wenn ihr aber noch weitere Kommentare habt, ob es jetzt vielleicht zu kurz ist, die Sendung, oder ob ihr noch mehr hören wollt, oder wenn ihr Themenvorschläge, Themenideen habt, oder wenn euch sonst irgendwas auf dem Herzen liegt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid gebt, auf unsere Homepage geht, uns eine E-Mail schreibt, info@dissenspflege.de. Ihr könnt uns übrigens auch auf Instagram folgen und auch da mit uns in Kontakt treten, da freuen wir uns. Und ansonsten würde ich sagen, Entdeckung, los!
Ja, Andreas, ich habe dir heute einen Text mitgebracht, von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob er lustig, ernst, relevant oder keins von beiden ist. Von allem. Du freust dich, ja. Der Text stammt aus der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins, was du hoffentlich nicht zu Hause hast.
Ich hab's daheim aber noch nicht gelesen.
Ah, sehr gut. Und stammt aus einer 3-teiligen Reihe, die heißt Die Geister von Amerika. Es geht um ein Thema, was, denke ich, für unseren Podcast noch sehr wichtig sein wird, und verbindet dieses Thema mit einem anderen Thema, das im Moment oder seit einigen Jahren gesellschaftlich sehr relevant ist, denke ich. Vielleicht kommst du drauf, wenn ich dir sage, wie der Titel ist, der Artikel ist überschrieben mit Wahrheit, die sich lohnt. Und dann kommt die Frage, ist der Pragmatismus der geistige Boden, auf dem die Postfaktizität gedeihen konnte? So,
na jetzt. Ja.
Das sagt die Autorin Theresa Schuwing, die stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, auch. Ja? Hm. Sie sagt nämlich, dass natürlich die klassischen Pragmatisten jetzt nicht schuld daran seien, dass Herr Trump zum Beispiel Dinge behauptet, wie dass Babys hingerichtet würden von verschiedenen Leuten, oder dass er zu einer, ich weiß gar nicht mehr, was es war, zu einer Menschenmenge von 1 Million Leuten gesprochen hätte damals, ne? Wenn du dich erinnerst.
Ja.
Aber der Pragmatismus beruhe ja schon oder beinhalte schon einen problematischen Wahrheitsbegriff, ne? Der nicht auf die Übereinstimmung zum Beispiel von Aussagen und Wirklichkeit abziele, sondern, und da kommt sie über William James erstmal, dass Wahrheit mit der Bestätigung in unserer Erfahrung gleichgesetzt werde und diese Bestätigung wiederum darin bestehe, dass sich eine Vorstellung als förderlich oder nützlich erweise. Und vor diesem Hintergrund kannst du dir ja schon vorstellen, was dann kommt. Ne? Wir wollen es ja kurz halten, deswegen halte ich es jetzt auch kurz. Ein Zitat: Wenn Trumps Anhänger seinen Lügen dauerhaft Glauben schenken und ihm das zur Macht verhilft, lässt sich darin durchaus eine Form der praktischen Verifikation erkennen. Das ist ein Zitat, was mir hängen geblieben ist. Sie setzt sich dann auch damit auseinander, dass Pragmatisten ja trotzdem sehr Wissenschafts-, also naturwissenschaftsaffin sind, ne? Und natürlich auch Willkür und einen Relativismus ablehnen, aber dass dieses Kernproblem bestehen bleiben würde und dass eben, wenn auch Trump, schreibt sie hier so schön, der die Texte sicherlich nie gelesen habe, ja,
und auch nicht versteht,
man deswegen James und Rorty auch nicht sozusagen die Schuld geben könne, ja, für das Zeitalter der Postfaktizität, dass sich im Pragmatismus dennoch eine Erosion des Wahrheitsbegriffs widerspiegele, die in der postmetaphysischen kapitalistischen Moderne weit verbreitet ist und im Trumpismus eben diese Erosion ihre groteske Zuspitzung finde. So endet der Artikel. Was sagst, Andreas?
Ja, was sage ich? Das ist lustig. Also erstes fällt mir ein, dass ich tatsächlich einen Text zur Auswahl hatte, der ein ganz ähnliches Phänomen beschreibt, vielleicht sozusagen ein bisschen ernster noch und weniger auf so sozusagen philosophische Grundlagen gehend, sondern eher zeigt, dass sozusagen die Rechte auch oder wie die Rechte gegen Bildung und Universitäten sozusagen agiert und die aber auch gleichzeitig nutzt und wie es sozusagen zu US-amerikanischer oder Universitätspolitik kommt, was jetzt nicht direkt da anschließt, aber sozusagen so im ähnlichen Themenumfeld spielt. Aber was sage ich zu deinem Artikel? Finde ich natürlich spannend. Eine Sache, die mir jetzt auch einfiel, ist, dass sich vielleicht eine Art ähnliche Bewegung innerhalb der Wissenschaften selber vermeintlich gespürt habe oder vermeine gespürt zu haben. So muss man es formulieren. Also hört sich jetzt ein bisschen komplex an, aber wenn man so mit manchen Leuten aus diesem pragmatistischen Umfeld spricht, dann wenden die sich mit dieser Philosophie oft gegen sozusagen den Ansatz, der sehr auf Vernunft und Argumentation und logische Strenge sozusagen fokussiert, um damit zu sagen, wir müssen irgendwie unser Zugang zur Welt sozusagen irgendwie aufbreiten. Und das, was ihr sagt, wenn ihr immer versucht, jetzt irgendwie Argumente und Konklusionen zu finden, die zusammenpassen und irgendwie auf Wahrheit rumreitet, dann habt ihr irgendwie sehr, sehr viel nicht verstanden. Und dann kommen, und wenn ihr überhaupt auf Zahlen und Messen der Welt sozusagen zurückgreift, dann fehlt da was und das können wir euch dann liefern, indem wir eben irgendwie mehr uns in die Welt sozusagen hineinbegeben, vermischen damit und es wird dann sozusagen, ich weiß nicht, ob nicht manchmal auch da wird manchmal der Pragmatismus herangezogen, um dem vielleicht sozusagen so ein Fundament zu liefern, was sozusagen eine strukturell ähnliche Schiene liefert oder darstellt. Wir versuchen sozusagen so Mainstream Gewissheiten zu unterminieren was sozusagen im Politischen der Trumpismus macht oder die Rechte und im wissenschaftlichen Bereich eben, will ich nicht sagen, dass das die Rechten sind, ganz im Gegenteil, aber eben auch versucht wird, sozusagen so Selbstverständlichkeiten, Gewissheiten und auch methodische Standards zu unterminieren. Dem kann man, ohne dass ich mich jetzt gut im Pragmatismus auskenne, durchaus was abgewinnen. Gleichzeitig, und damit höre ich dann auch auf, Sebastian, darfst du dann noch dazu was sagen, was du dazu denkst. Gleichzeitig ist es ja so, dass es manchmal schon schwierig ist, ideengeschichtliche, philosophiegeschichtliche Schulen und Strömungen als in irgendeiner Form kausal verbunden zu politischen oder sonstigen gesellschaftlichen Ereignissen zu sehen. Da müsste ich jetzt den Text wahrscheinlich, oder müssten wir alle vielleicht den Text nochmal genau lesen, um vielleicht auch festzustellen, da gibt es tatsächlich Schienen. Dass aber sowas wie ja Pragmatismus oder vielleicht auch Postmoderne vielleicht für so eine Erosion auch gewisser methodischer Standards oder Wahrheitsstandards verantwortlich ist, scheint mir grundsätzlich schon plausibel zu sein.
Ja, vielleicht, dass du die Postmoderne ansprichst, ist ganz spannend, denn die stellt sie am Anfang dem Pragmatismus gegenüber. Und zwar in dem Sinne, dass sie sagt, das sei ja häufig der Anwurf gegen die Postmoderne, gegen Denker wie Deleuze gewesen, dass sie sozusagen, dass sie die Wahrheit jetzt überspitzig ein bisschen abgeschafft hätten, ne? Indem Wirklichkeit konstruiert wird, ne? Indem es eigentlich nur noch um Diskurse und Dispositive geht und so weiter und so fort. Mhm. Ja? Mhm. Und das stellt sie ihren Überlegungen tatsächlich explizit gegenüber, indem sie sagt, nee, das ist aber gar nicht so, sondern eigentlich ideengeschichtlich ist das Problem sozusagen auf den Pragmatismus, auf die pragmatistische Theorie Familie zurückzuführen, die eben auch unter bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen sich entwickeln konnte und entstanden ist, ne? Deswegen ja auch der Satz, den ich dir zum Ende hin noch vorgelesen habe, wo sie auch auf das postmetaphysische kapitalistische Zeitalter, ne? es geht um Effektivität, um Effizienz, ne? Und solche Geschichten. Und unter diesen Bedingungen sei eben auch diese Theorie oder Theoriefamilie entstanden und als solche sozusagen als ja ideengeschichtlich, ne? Solchen Geschichten wie dem Trumpismus dann vorzuordnen. Ne? Und das fand ich eigentlich, weil ich mir nämlich, als ich anfing, den Text zu lesen, auch erst wie du dachte, Moment mal, aber eigentlich ist das doch ein Vorwurf, den man ganz anderen Theoretikern macht. Und fand es eigentlich nur deswegen jetzt erstmal spannend. Und ich fand es spannend, weil es eben um einen, würde ich sagen, schon zentralen Begriff, nämlich den der Wahrheit, ne, geht. Und was man darunter eigentlich versteht und was dann daraus eigentlich folgt. Und ich fand, dass es auch ganz, ob das jetzt im Detail alles so stimmt, ne, mit der theoretischen Zuordnung oder nicht, ist eine andere Frage. Aber was man daran schon schön sieht, ist, wie wirklich Schwergewichte, begriffliche und konzeptionelle Schwergewichte wie die der Wahrheit, ne, welche praktische Relevanz die auf einmal haben können. Na gut, aber Andreas, jetzt bin ich gespannt, jetzt möchte ich was von dir hören.
Also auf jeden Fall ein guter Lektüre-Hinweis, den du da gegeben hast. Okay, Sebastian, bevor ich zu meinem Text komme, will ich dir eine Frage stellen oder zwei.
Ja, gerne. Ich habe schon Angst.
Pass auf, du bist doch so ein Gleichheitsfanatiker oder Gleichheitsfreund, sagen wir mal. Jetzt stell dir mal doch zwei Welten vor. In der einen gibt es Unterschiede in Einkommen es gibt Reiche und es gibt weniger Reiche, es gibt Arme. Und in der anderen Welt gibt es Arme, aber die sind alle gleich arm. Aber jetzt nicht sozusagen übelarme, aber es ist sozusagen, alle haben wenig Geld, knabbern gerade so am sagen, am Lebens, an der Lebensmöglichkeit. Findest du da eine der beiden Welten besser oder schlechter? Ganz kurz so deine Intuition.
Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz sagen, ich habe dazu eine Intuition.
Hast nicht aufgepasst.
Nee, jetzt musst du noch mal ganz kurz sagen, also die eine ist, es geht allen gut, aber es gibt sozusagen, oder mehr oder weniger gut, aber es gibt eben Unterschiede. Ne?
Ja, es gibt ja Leute, denen es nicht so gut geht. Ja. Aber es gibt Unterschiede, auch große Unterschiede. In der zweiten Welt sind wir sozusagen alle gleich auf der Ebene der unteren, der ersten Welt. So. Findest du das sozusagen, sagen, aber die ja. ist eben durch Gleichheit bestimmt?
Ja, das könnte ich dir aufgrund der Angaben gar nicht sagen, weil ich nämlich, glaube ich, nicht Freund der Gleichheit bin, so wie du das meinst.
Na, verdammt.
Ja, verdammt. Ne. Aber, sondern das würde für mich darauf ankommen, wo genau mit Blick auf bestimmte wohlergehensrelevante Aspekte sich die Personen der zweiten Welt, nenne ich es jetzt mal, befinden.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich hätte dir nämlich jetzt eine zweite Frage gestellt und dir gesagt, also er hätte so ein bisschen vermutet, dass du auf die erste Frage sagst, ja, grundsätzlich sozusagen ist Gleichheit durchaus sagen, zu bevorzugen. Es kommt ein bisschen, ja, hast ja im Prinzip so gesagt, auf die Ausgestaltung an. Jetzt hätte ich dir eine zweite Welt gegenübergestellt, in der es allen super, super schlecht geht, aber trotzdem Gleichheit herrscht.
Ja.
Und dann hätte ich jetzt so erwartet, oder habe ich mir so bei der Vorbereitung überlegt, ja, da wird der Sebastian auf jeden Fall sagen, nee, dann schon die erste Welt. Und jetzt ist der Punkt, dass eine ähnliche Art Fragestellung mal untersucht worden ist, in einer empirischen Untersuchung der experimentellen Philosophie, so ein ähnliches Beispiel, und dann haben die festgestellt, dass also die Leute so sozusagen Gleichheit doch wertschätzen, wenn die sozusagen die negativen oder in dem Fall eben Armut, in dem anderen Fall waren es sozusagen so Krankheit, wenn die Folgen oder sozusagen das Merkmal nicht ganz so schlimm ist, aber nicht mehr so sehr Gleichheit wertschätzen, wenn die sozusagen das Merkmal, um das es geht, sozusagen ganz, ganz schlecht oder ganz, ganz übel ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das spricht irgendwie gegen die Vorstellung, dass sowas wie Gleichheit irgendwie ganz wichtig ist. Das Paper, das ich dir vorstellen möchte, zieht genauso wie die Autoren der Studie eigentlich ganz andere Schlussfolgerungen daraus. Das ist nämlich ein Paper von Kaspar Lippert Rasmussen. Mhm. Das ist ein dänischer Philosoph, der doch vielleicht einigen auch bekannt ist, zumindest in der Philosophie. Der hat sehr, sehr viel gemacht in der politischen Philosophie, von Grundlagen eben Gleichheit, Gerechtigkeit, bis hin aber auch zu angewandten Fragen. Und der nimmt jetzt diese Art von Studien zum Ausgangspunkt und überlegt, so heißt der Titel, Can Experimental Political Philosophers Be Modest in Their Aims? Also er fragt, was wir denn als politische Philosophinnen und Philosophen tun sollen, wenn wir jetzt eben so die Ergebnisse der experimentellen Philosophie betrachten. Jetzt experimentelle Philosophie ist sozusagen so ein empirischer Zugang zu philosophischen Fragen und auch ein experimentell empirischer Zugang zu philosophischen Fragen, der so ganz unterschiedliche Ebenen hat. Der Lippert Rasmussen, der sagt selber, ja, macht es am Beispiel auf, sozusagen der Standardmethode in der politischen Philosophie, nämlich das Überlegungsgleichgewicht. Ja, so gehen wir ja vor. Wir geben uns gegenseitig Gedankenexperimente, also überlegen kurze Szenen und dann versuchen wir eben, wie ich gerade mit dir versucht habe zu machen, unsere Intuitionen zu testen und sagen, wie würdest du hier urteilen? Und das bringen wir sozusagen in so ein kohärentes Gleichgewicht mit unseren sozusagen großen Normen oder Vorgaben, dass wir sagen, okay, Gleichheit ist wichtig, aber offensichtlich nicht nur. Und dann balancieren wir das hin und her, bis wir auch gegenseitige sozusagen ein gutes, kohärentes System an Überzeugungen und Urteilen haben, das irgendwie passt und auch auf andere Situationen übertragbar ist. Und jetzt kommt aber die experimentelle Philosophie daher und sagt Verschiedenes. Die sagt, pass auf, unsere Intuitionen sind gar nicht alle gleich. Leute an verschiedenen Orten der Welt haben unterschiedliche Intuitionen. Und Philosophinnen wie Philosophen leiden genauso wie alle anderen Menschen darunter, dass wir sowas wie kognitive Verzerrungen haben. Also wenn wir so eine Geschichte hören, dann reagieren wir auf zum Beispiel die Art und Weise, wie die Geschichte präsentiert ist? Ob sie zum Beispiel als, in welcher Reihenfolge die Elemente adressiert sind oder da vorkommen in der Geschichte und ob es als Verlust oder als Gewinn beschrieben wird und also auf eine ganz unterschiedliche Bandbreite an Faktoren. So, und langer Rede, kurzer Sinn, der Lippert Rasmussen sagt jetzt, pass auf, wenn wir uns das anschauen, die experimentelle Philosophie, die übrigens nicht einfach nur ist, wir gucken mal, was die Leute dazu sagen, zu solchen Fällen und dann messen wir das und dann finden wir raus, was es ist, sondern ich sage, pass auf, wir haben unsere Prozesse, unsere Überlegungsprozesse im Hirn, sind wir derart anfällig, dass wir eigentlich unsere Intuition gar nicht mehr so richtig, unsere Urteile gar nicht mehr so richtig ernst nehmen können. Und deswegen können wir auch nicht dieses Überlegungsgleichgewicht mit Gedankenexperimenten, Austausch von was denkst du, was denken ich und dann kommen wir zum Ergebnis, eigentlich verwenden. Und der Lippert Rasmus, jetzt pass auf. Ja. Der Lippert Rasmus sagt, wir können jetzt im Angesicht dieser Ergebnisse, der nennt ein paar, übrigens jetzt hier eben auch relevant für die politische Philosophie, die experimentelle Philosophie selber gibt es ja schon seit einigen Jahren, sagen Ende der oder in den 2000er Jahren. Jetzt sagt er, in der politischen Philosophie, die ist davon noch sagen unberührt, er mit ihm oder mit ein paar anderen jetzt nicht mehr. So, und er sagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens können wir einfach Business as usual machen, wir machen einfach so weiter und gucken so ein bisschen in die experimentelle Philosophie hinein und dann tun wir so ein bisschen mal hier, mal da so die Ergebnisse verwenden. Oder er sagt, wir müssen radikal unsere Methode anpassen. Mhm. Also wir dürfen nicht mehr eben dieses Überlegungsgleichgewicht, was ich vorher meinte, mit Gedankenexperimenten und so weiter verwenden. Der Punkt ist, er bleibt dann so ein bisschen im Ungenauen, wie wir jetzt denn vorgehen sollen. Also es wäre natürlich denkbar, dass wir einfach selber jetzt solche derartigen Studien machen. Ich glaube, das hat er selber auch gemacht. Und ich glaube, wer so ein bisschen angezogen ist von der experimentellen Philosophie, Disclaimer, ich bin es auch, der versucht dann so ein bisschen eben auch experimentell zu arbeiten oder empirisch zu arbeiten. Mhm. Aber der Punkt ist, und das würde ich gerne mit dir diskutieren, Sebastian, der Punkt ist, seine Aussage ist, okay, das sind die Ergebnisse, wir müssen radikal jetzt unsere, nicht das Radical Stance, wir müssen unseren Zugang zu eben solchen Fragen wie, welchen Wert hat Gleichheit, was ist Gerechtigkeit, ändern, weil wir eben von experimentellen Philosophen wissen, dass unsere Intuitionen, unsere Urteile überhaupt nicht zuverlässig sind, also überhaupt nicht geeignet sind. Hm. Ja, bevor ich dir mal sag, was ich davon denk, hab schon ein bisschen anklingen lassen, würde mich interessieren, ja,
Erstmal muss ich sagen, ich hatte mich jetzt schon gefreut, mit dir eine Gerechtigkeitsdiskussion zu führen, als du mir am Anfang die drei Welten insgesamt vorgestellt hast, aber okay.
Machen wir bei der langen Folge, okay.
Ich kenne den Autor, ich habe ein paar Texte von ihm gelesen, diesen Text glaube ich tatsächlich jetzt nicht, was mir in deiner Erzählung sofort aufgefallen ist, ist, dass er sagt, wir müssen alles anders machen, ja? Also kein Überlegungsgleichgewicht mehr, sondern jetzt Ex-Phi, experimentelle Philosophie. Aber damit bleiben doch die entscheidenden methodischen und methodologischen Fragen eigentlich offen. Ja, methodisch jetzt vielleicht nicht, aber methodologischen Fragen und auch, da wir es ja bei Gerechtigkeitsfragen auch mit hochnormativen Fragen, auch mit moralischen Fragestellungen zu tun haben. Du hast ja auch davon gesprochen, wie legen wir denn jetzt fest, worin der Wert der Gleichheit besteht oder was denn jetzt Gerechtigkeit ist, ne? In dieser Formulierung, also dann einfach zu sagen, wir müssen jetzt alle Experimente machen, gleich wie gut die dann konzipiert und durchgeführt sind, lässt doch völlig außer Acht zum Beispiel die ganz klassische Frage, wie ich denn von den Ergebnissen solcher Experimente zu normativen Aussagen komme. Mhm. Wenn in dem Fall diese empirische Studie, von der du berichtet hast, wenn das durchaus auch nicht nur meiner Intuition, sondern tatsächlich, glaube ich, einer relativ wohlüberlegten Überzeugung entsprechen würde, folgt doch daraus, dass viele Leute das denken überhaupt nichts. Und auch unabhängig davon, ob das dann sich nochmal kulturell unterscheidet oder nicht. Ne? würde ich dem jetzt entgegenstellen. Und das scheint er mir ja einfach offen zu lassen, oder? Mhm. Also mir schien es jetzt so in deiner Erzählung, also es gibt halt dieses Standardvorgehen, aber das ist problematisch, dem würde ich auch zustimmen, an anderen Stellen allerdings, ne? Und deswegen lasst uns jetzt alle X-Fi machen. Ja? Mhm. Aber damit sind doch die Kernprobleme eigentlich gar nicht angegangen, oder? Mhm.
Ja, ich das ist interessant. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, nochmal eine Stufe höher oder tiefer, je nachdem, sozusagen verweist, nämlich, was ist denn das eigentlich, was wir machen, wenn wir versuchen, sozusagen so eine normative Aussage zu treffen? Also dann eben zu fragen, von ganz angewandt, ist jetzt diese und jene sozialpolitische Entscheidung richtig oder falsch? Bis hin eben zu sowas wie, also ist Gleichheit sozusagen der höchste oder letzte Wert, ist es Freiheit und also solche derartige Fragen. Ich glaube aber, dass die experimentelle Philosophie schon darauf Antworten geben kann, denn was ein ganz gewichtiger Teil der experimentellen Philosophie X-Fi ist nämlich herauszufinden, also wie wir zu diesen Aussagen kommen, die wir zu denen wir kommen. Ja. Ja. Also und auch was eben das sagen unsere Aussagen anleitet. Philosophische Urteile sind ja dann insofern auch nicht viel anders als auch das, was wir im Alltag urteilen. Die sind sozusagen begründeter, die sind sozusagen auf so einem gewissen Experten und Expertinnenwissen und auf so einem Hintergrund aufgebaut, aber letztlich natürlich auch sie dienen letztlich auch eben dem Zweck, so eine bestimmte Frage normativer Art zu beantworten, was wir auch im Alltag tun. So. Und wenn wir jetzt eben herausfinden können, was sind so die Prozesse, wie wir eben zu solchen Urteilen gelangen, zu solchen Aussagen. Und dann, und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den ich gerne sozusagen hier einbringen würde, und dann sowas wie diese Verzerrungen, die ich vorher nannte. Also wir urteilen, je nachdem, wie uns in Abhängigkeit davon, wie uns so eine Geschichte präsentiert wird. Wenn wir das nicht als Verzerrung oder als Fehler ansehen, sondern wie es auch eine wirkmächtige sozusagen Tradition in der Psychologie, auch experimentellen Philosophie tut, als sozusagen als Merkmal, wie wir Menschen gelernt haben, in unserer Umwelt umzugehen. Also jetzt mal ganz platt gesprochen, ja, also es ist ein evolutionärer Vorteil, kann man sagen. Also das ist jetzt ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine. Es ist sozusagen eine Adaption an die Umwelt. Dann können wir da vielleicht rausfinden, was denn wichtig ist, auch in unserer Bewertung, worauf wir denn achten. Es braucht, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr Forschung, um herauszufinden, warum wir vielleicht auf bestimmte Dinge achten und was nicht. Und dann können wir möglicherweise, gerade wenn es um sowas wie Gerechtigkeit geht oder Gleichheit geht, dann können wir ja vielleicht herausfinden, aha, offensichtlich ist es in bestimmten Fällen Gleichheit relevant, in anderen Fällen sozusagen ist uns das Wohlergehen der am schlechtest gestellten Personen wichtiger. Und vielleicht können wir darüber, also über ein Wissen, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir normative Urteile fällen, tatsächlich auch feststellen, warum, oder braucht dann ein bisschen Argumentation dazu, feststellen, warum wir eben auf diese und jene Faktoren achten und dann entsprechend Urteile fällen. Und ich glaube, letzten Endes können wir dann versuchen, natürlich auch Politik zu betreiben, die dann auch zu dem passt, was Menschen auch als richtig urteilen und dem sie dann auch folgen werden, so würde ich sagen.
Ja, da sprichst du was an, wenn ich noch einen Satz, aber wir sind, glaube ich, schon wieder viel zu lange, Andreas, aber haben wir uns heute vorgenommen,
mal kürzer raus.
Zu machen. Ja, okay. denn ich wollte, du hast einen wichtigen Satz gesagt und darauf basierten jetzt ja auch deine Ausführungen gerade noch im Wesentlichen, ne? Nämlich, dass natürlich ist die experimentelle Philosophie viel damit befasst, wie wir zu bestimmten Aussagen gelangen. Sie ist ja auch meines Wissens, auch wenn ich da nun wirklich kein Experte bin, ursprünglich viel als, sagen wir mal, moralpsychologisches Instrument unterwegs gewesen oder eingesetzt worden. Und ich glaube aber, dass die Frage, die ich mir da stelle, bleibt, weil nämlich dieses, wie gelangen wir zu bestimmten Aussagen, vielleicht auch moralischen Aussagen, ne, das ist für sich genommen erstmal total spannend. Ja, und kann auch philosophisch interessant und relevant sein. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass es vielleicht auch eine im engeren Sinne normative Theorie informieren kann. Aber mir konnte noch niemand erklären, frei nach Hume, wie das dann eigentlich vonstatten gehen soll. Ne? Also wie diese Aussagen darüber, wie wir zu einem Urteil kommen, Sätze oder Aussagen darüber informieren sollen, wie wir zu Urteilen kommen sollen. Und darum geht es ja letztlich. Ne? Mhm. Aber angesichts der Zeit, außer du möchtest noch was dazu sagen, sollten wir...
Vielleicht sollte man das mal durchbuchstabieren, durchspielen. Ich glaube, das ist machbar, aber das machen wir nicht mehr heute. Ich glaube, wir sind soweit fertig. Ich fand dein Paper ganz toll oder deinen Text ganz toll.
Das geht mir mit deinem auch so, ja.
Und die Diskussion, finde ich gut. Vielleicht hören wir so ein bisschen zu diesen Themen auch beim nächsten Mal. Wir hören uns am 10. Dezember wieder, wenn ihr mögt.
Ja, wir hören uns sogar natürlich in 2 Wochen wieder, aber am 10. Dezember zur nächsten Hauptsendung.
Ja, richtig. Ganz genau. Du hast völlig recht. Ich habe schon unseren Plan nicht mehr im Kopf. Okay, also wir hören uns in 2 Wochen wieder und am 10. Dezember mit unserer großen Folge. Vielen Dank, Sebastian. Ich bin gespannt auf die nächste Folge.
Vielen Dank dir. Ich fand es auch sehr spannend und mir bleibt wie immer zu sagen: pfleg den Dissens, bleib im Diskurs.
Genau. Ciao, ciao.